Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Live aus dem Weingut Kloster Engelthal in Ingelheim. Und zu Gast ist einer der bekanntesten Schauspielerinnen, Leslie Morton. Herzlich willkommen. Frau Morton.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sie müssen sich hier fast ein wenig zu Hause fühlen, weil wir auf einem Weingut nämlich sind und Sie aktuell auf einem Weingut drehen. Allerdings nicht hier in der Rotweinstadt Ingelheim, sondern in der Pfalz, genauer gesagt in Hambach und Umgebung für die ARD-Reihe Weingut Wader. Wie vertraut sind Sie inzwischen mit dem Thema Weinanbau?
Mit dem Weinanbau, meine Rolle ist da nicht so firm drin. Das ist auch ein Teil der Erzählung. Sie ist da so von außen dazugekommen und hadert mit dieser ganzen Geschichte. Ich bin aber als halbe Wienerin sehr vertraut mit dem Wein. bin in Grinzingen, Wien groß geworden. Das ist eigentlich so wie in Hambach, also eine kleine Weinstraße mit den Heurigen, wie wir es in Wien nennen und so. Aber es ist sehr, sehr interessant. Also die verschiedenen Jahreszeiten auch von dem Wein mitzubekommen, wie der Wein gekeltert wird, wie er gemacht wird, wie diese ganzen Gerätschaften aussehen, um das zu erzeugen, was uns allen doch so wahnsinnig gut schmeckt und auch für eine gute Stimmung sorgt. Es ist wirklich eine sehr schöne Aufgabe, was ich in meinem Beruf sowieso sehr schätze, dass ich durch den Beruf in Themen reinkomme oder in Berufe reinkomme oder auch in verschiedenen Ländern komme, wo ich sonst nicht hinkommen würde und dadurch sehr viel lernen kann.
Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Sorten Pfälzer Wein vor Ihnen hinstellen würde, könnten Sie am Geschmack erkennen, was es für einer ist?
Ich würde sagen, der schmeckt mir am besten.
Ich wiederum würde sagen, bei 39 Grad Außentemperatur um 10 Uhr morgens, lassen wir das mal lieber.
Ja, das glaube ich auch.
An kühles Wasser. Fast, muss man sagen, hätte das Ganze nicht geklappt. Sie haben sich nämlich einen mehrfachen Trümmerbruch zugezogen im Vorfeld. Jetzt denkt ein festangestellter Arbeitnehmer, das ist zwar Mist, aber dann werde ich halt ein paar Wochen krankgeschrieben, mache Krankengymnastik und gehe dann wieder zur Arbeit. Im Film hängt aber natürlich ganz viel dran, wenn eine Hauptdarstellerin krankheitsbedingt absagen muss. Was hätte es denn bedeutet, wenn Sie nicht hätten drehen können?
Ich kann nur sagen, dass die Produktion sich unglaublich toll verhalten hat. Das ist die U5 und sie haben mir den Rücken absolut freigehalten und haben auch, der Produzent hat zu mir gesagt, Leslie, das allererste und das wichtigste ist die Gesundheit und haben mir auf diesem Weg sozusagen, werd gesund und komm, wir warten auf dich. Und das ist etwas in dieser Branche, das nicht üblich ist und das ich enorm schätze von meiner Produktion. Sie haben 4 Wochen verschieben müssen, was natürlich ein großer Rattenschwanz ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir sind ja alle freiberuflich und das heißt, wir werden immer für eine gewisse Zeit engagiert und das sind also ein Block und das sind nicht nur die Schauspieler und die Regie, sondern das ist auch das Szenenbild, das sind die Requisite, das ist die Maske, das sind die Beleuchter, das sind alle. Und viele haben dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich sage jetzt einfach, wir drehen vom 1. April bis zum 30. April, am 1. Mai geht es dann gleich mit der nächsten Produktion los. Und so haben wir teilweise Leute verloren, auch Kollegen verloren, die dann nicht weitermachen konnten, weil es eben 4 Wochen verschoben worden ist. Andererseits haben wir dann auch, es gibt in jeder dunklen Wolke gibt es auch einen Regenbogen und das hat uns auch etwas gebracht an Zeit, während ich da lag und in der Genesungszeit und da konnten wir auch an gewisse Sachen weiterarbeiten und das war auch sehr vorteilhaft.
Also alles hat seine Vorteile und zum Glück hat es ja letztlich geklappt. Seit Ende April, Frau Morton, laufen jetzt die Dreharbeiten. Am Anfang, da werden wir noch mal intensiver gleich drüber sprechen, am Anfang der Sendung wollen wir Sie aber gerne auch als Mensch etwas näher kennenlernen. Ich habe ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay,
okay, gerne.
Das Schönste an meinem Beruf ist?
Dass ich ihn ausüben darf.
An der Pfalz mag ich?
Die Lieblichkeit, die ehrliche Herzlichkeit der Menschen.
Über den roten Teppich zu schreiten.
Oh je. Gehört halt dazu, ne?
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre?
Wäre ich nie.
Warum nicht?
Das ist nicht meine Berufssparte.
Das Wichtigste in meinem Leben ist mir?
Das Wichtigste in meinem Leben, oh, das ist viel. Das ist... die Liebe zu den Menschen, die ich liebe und Offenheit und ja, die Liebe zu den Menschen, die mir wichtig sind.
Drei Eigenschaften, die mich mehr als andere charakterisieren, sind.
Die mich? Mhm. Das weiß ich nicht. die mich, naja, ich würde sagen, ich bin, ich springe ins kalte Wasser und dann merke ich oft, hups, da ist ja gar kein Land mehr um mich herum. Na, ich bin mitten im Meer, aber das mache ich. Ich würde schon meinen, dass ich ein optimistischer, positiver Mensch bin. Und ich kann mich sehr leicht freuen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zu Gast ist eine Frau, die öfters bei Ihnen zu Hause ist, wenn Sie Fernsehen schauen. Sei es in Filmen wie Der große Bellheim, Tatorten, in Donnerleon oder kürzlich in Die Auferstehung. Aktuell dreht sie für die ARD die Familiensaga Weingut Wader in der Pfalz. Aktuell gedreht, Frau Molten, werden Teil 3 und 4. Teil 1 und 2 sind schon letztes Jahr gelaufen. War das von vornherein geplant, dass es weitergeht mit dem Weingut Wader, oder hätte es durchaus auch sein können, dass nach den ersten beiden Filmen Schluss ist?
Es war, ein Film war geplant, also Film Nummer 1. Und dann hat man gemerkt, dass das doch, also die Produktion mochte das sehr und hat gesagt, wir haben 17 haben wir den ersten gedreht, und die Produktion und der Sender hat so viel Gefallen daran gefunden, dass sie gesagt, wir würden gerne einen zweiten drehen, und wir werden jetzt nicht den ersten senden und den zweiten später, sondern wir warten mit dem ersten Film und senden dann beide Filme, und die liefen dann letztes Jahr im November, also 2018 im November. Und das ist natürlich eine Feder in der Kappe. Das ist wirklich was sehr, sehr Schönes, wenn das passiert. Und die haben gesagt, jetzt möchten sie auch, dass wir 3 und 4 machen. Und wir drehen jetzt gerade, also wie gesagt, die Produktion hat Ende April angefangen. Ich bin dann etwas später dazu gekommen. Wir drehen jetzt noch 10, 11 Tage. Und das sind Teile 3 und 4. Und die kommen dann auch im November 2019. Ja, genau, also dieses Jahr. Es wird so gesagt, dass wir weiterdrehen sollen. Die möchten das gerne. Wir waren sehr erfreut über die Zuschauerzahlen. Das hilft ja auch immer. Also wenn jetzt im November, wo das Wetter ja eh mies ist, ne, und gute Fernsehzeit, dann schauen Sie bitte, damit wir gute Einschaltquoten haben. Und Sie möchten gerne das weitermachen, dass man so jedes Jahr 2 Filme macht. Und das ist ein sehr, sehr schönes Format.
Sie spielen ja da die Käthe Wader, mhm, die Frau des verstorbenen Weingutbesitzers, mhm, die jetzt versucht, mit der Tochter das Weingut irgendwie weiter in Betrieb zu halten. Sie gelten als jemand, der sich sehr intensiv auf die Rollen vorbereitet, die er spielt. Ja, also ich weiß, dass Sie, als Sie eine Börsenmaklerin spielen mussten in der große Bellheim, haben Sie lange Zeit an der Börse, mhm, zugebracht, um zu gucken, wie das funktioniert. Mhm. Das heißt, Sie haben sich auch, glaube ich, mal eine Prostituierte gemietet einen Abend, mhm, ne, um als Sie eine spielen mussten, um die auszuquetschen, wie so deren Job konkret aussieht. Mhm. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Diese Rolle ist, also man würde denken, ja, sie setzt sich mit dem Wein auseinander, aber wie ich eingangs sagte, mit dem Wein hat sie gar nicht so viel zu tun. Sie ist eine Frau, die Angst hat vor Entscheidungen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ändert sich im Laufe der Geschichte, der Erzählungen. Aber im ersten Film ist das wirklich so, was sie ausmacht. Und das ist dann eher eine emotionale Recherche als jetzt eine faktische Recherche wie jetzt, also ein Weingut oder sowas. Und das hat mich, das Emotionale interessiert, hat mich sehr interessiert an dieser Rolle.
Letztlich ist der Ausgangspunkt ja auch wieder eine Grenzsituation. Mhm. Der Vater, also der Weingutbesitzer, ist gestorben. Eigentlich sollte die Tochter das Weingut weiter betreiben, aber er hat vergessen, das Testament zu unterschreiben. Mhm. Und dann gibt's, ich sag jetzt mal, einen Streit der Erben, und es geht alles, was einen guten Film ausmacht, ist drin. Gier, Liebe, ja.
Naja, das sind Attribute. Das ist alles drin. Das ist ganz klar. Aber es ist jetzt nicht jetzt geht's um die Liebe, jetzt geht's um das, sondern es ist wirklich ein verflochtenes Netz Familiennetz, wo, und das kennen wir ja alle, ja, wo ein Mensch plötzlich etwas sagt und bumm geht's da hoch, weil das irgendwo etwas trifft, eine Seite trifft, die sehr empfindlich ist, oder man verrennt sich. Das Problem in der Familie ist es, dass mein Mann ganz plötzlich gestorben ist. Wir hatten haben zwei Kinder zusammen. Meine Tochter, das ist die Henriette Richter-Röll, sie hat selber eine Tochter, die ist blind geboren und was natürlich auch eine gewisse Problematik mit sich bringt und sehr, sehr schön von der Caroline Hartig gespielt wird, wirklich wunderschön. Und dann ist auch der Max von Pufendorf dabei, der mein Sohn ist, der eher so nach Hamburg gegangen ist und dort ein Restaurant aufmacht, natürlich, selbstverständlich, den Wader Wein dort verkauft, aber eher ein ganz anderes Leben weg von dem Wein, er will nichts mit dem Weingut zu tun haben. Die Tochter möchte das unbedingt, sie geht auch neue Wege, sie will in den biologischen Wein und so weiter und so fort. Und es sind dann, was einem auf dem Lebensweg passiert, Begegnungen mit Menschen, wo man früher Ärger hatte oder Unstimmigkeiten, oder man trifft wieder jemand, den man mag, oder und Emotionen kommen hoch. Das ist, was die Geschichte ist. Es ist wirklich ein sehr fein gesponnenes Familiennetz. Und ich glaube, das macht es auch sehr spannend für die Zuschauer, weil man sich selber auch erkennen kann oder selber gewisse Stränge in den Familien erkennen kann. Und dann ist es natürlich in einer wunderschönen Landschaft und hat natürlich den wunderbaren Wein als Thema.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Morten, dass Sie Schauspielerin wurden, dass Sie so früh gelernt haben, sich gut in Rollen, in andere Menschen reinzuversetzen, das verdanken Sie, wie Sie selbst sagen, Ihrer Schwester Marion, die eben nicht für sich selbst sprechen konnte, denn Marion leidet unter einem schweren Gendefekt, dem Rett-Syndrom. Wieso glauben Sie, dass Sie es Ihrer Schwester verdanken, dass Sie Schauspielerin wurden?
Das ist mir erst sehr viel später gekommen, also eigentlich, was weiß ich, vielleicht so vor 10 Jahren oder so. Das Rett-Syndrom ist eine spontane Genmutation, sie ist nicht vererbbar, Gott sei Dank. Und die Rett-Mädchen werden völlig normal geboren und irgend in der Zeit zwischen dem, es ist schwer festzustellen, zwischen dem 5. und 18. Lebensmonat stoppt die Entwicklung. Sie bleibt auf dem Plateau und dann fängt sie an, regressiv zu werden. Und diese, was dadurch dann ist, dass sie meistens die Sprache verlernen. Sie, sehr, sehr viele verlernen das Gehen, wenn sie es überhaupt schon konnten. Und sie haben sehr viele komplexe Schwierigkeiten. Und meine Schwester, wir wussten damals nicht, meine Schwester ist 59, also damals war das Rett-Syndrom noch überhaupt nicht bekannt. Und wir haben einfach damit gelebt. Wir wussten nie, was es war. Wir dachten, meine Schwester hat mal ein hohes Fieber gehabt und dass es eine Gehirnhautentzündung gewesen ist, dass dadurch irgendwas Gehirn geschädigt sei. Auf jeden Fall, wir sind nur 11,5 Monate auseinander und ich bin die Ältere. Und ich habe halt immer für meine Schwester übersetzt. Ihre Launen übersetzt oder Kinder verstehen sich ja auf eine Art und Weise anders als Erwachsene und Kinder. Das ist einfach eine andere symbiotische Sprache, die man hat, glaube ich. Und die hatte ich und habe so Marion immer für andere übersetzt, was sie tut, was sie macht, was sie meint, warum sie jetzt gerade irgendwas vom Tisch wegfegt oder mit den Händen. Haben auch mal so Waschringbewegungen, also mit den Händen oder schaukelt oder so. Und dadurch habe ich mich immer in sie hineinversetzt und habe versucht, das ist jetzt nur aus der Retrospektive, weil als ich es gemacht habe, habe ich das natürlich nicht so gesehen, aber ich habe halt versucht, durch ihre Augen zu gucken, um zu verstehen, was das denn sein könnte, warum sie gerade so ist. Und ich war auch diejenige, die sie am ehesten beruhigen konnte. Es gab auch eine Zeit, das ist, glaube ich, bei allen Rett-Kindern so, ist eine Zeit, wo auch große, große Verzweiflung, Weinen, Schreien, auch mit dem Kopf bumpern und so weiter. Und ich war auch diejenige, die sie am meisten beruhigen konnte. Und später, also so vielleicht so vor 10 Jahren oder so, habe ich gemerkt, na, das ist ja auch, was ich beruflich mache. Ich kriege einen Text. Das ist zweidimensional, ist auf ein Stück Papier geschrieben, bababab. Und ich versuche mich hineinzuversetzen und versuche da hineinzukommen, um aus den Augen von diesen Menschen zu blicken, um die Geschichte dieses Menschen für andere zu erzählen. Und da habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich, da habe ich ja eine sehr gute, ich habe keine offizielle Schauspielausbildung, weil Marion meine beste Ausbildung war. Sie war meine beste Lehrerin. Oder ist sie immer noch eigentlich?
Sie haben vor 7 Jahren selbst herausgefunden, dass Marion unter dem Rett-Syndrom leidet. Wie?
Ja, es war der phänomenale Tagesspiegel, die Zeitung in Berlin. Und da habe ich einen Artikel gesehen und da stand einfach ein Übertitel, wenn es nicht mehr weitergeht. Und da war ein Bild von einem Mädchen, die aber überhaupt keine Ähnlichkeit mit meiner Schwester oder so gar nichts, ja. Und das, wenn es nicht mehr weitergeht, ist ja auch ein interessanter Satz. Und dann fing ich an zu lesen und habe ich da, nee. Also nein, das kann... Alles, was da drin war, außer der Epilepsie, was auch ein Symptom ist von Rett, war die Biografie meiner Schwester. Und da dachte ich, das kann nicht sein, wo soll das herkommen? Und dann war auch Professor Wilken, der ist Spezialist fürs Rett-Syndrom in Kassel, sein Name war da und dann hatte ich ihn geschrieben und habe ihm 3 Fotos von meiner Schwester geschickt und der Professor hat innerhalb von einer Woche hat er mir zurückgeschrieben, ich war völlig baff, dass er so schnell geantwortet hatte und hat gesagt, ja, er müsste sie sehen, habe ich gesagt, ich nichts lieber als das, aber sie ist in Kalifornien bei meiner Mutter, also ich bringe mal ein paar Filme mit, die ich hatte und das haben wir gemacht und haben diese Filme angeschaut und hat gesagt, das ist in seinen Augen eindeutig Rett. Aber man müsste einen Rett-Test machen. Und das Wort Rett-Test. Rett hatte ich schon mal gehört, weil meine Schwester war 1970, als wir nach Wien gegangen sind, war sie bei Professor Dr. Rett in Wien.
Der hat es aber damals nicht diagnostiziert.
Noch nicht. Er hatte es 66, hatte er einen Artikel geschrieben, also eine Veröffentlichung gemacht, seine Beobachtungen über Mädchen, die eben diese Wring-Waschbewegungen haben, die nicht sprechen können. Also die gewisse, manche Leute haben gedacht, das ist vielleicht Autismus. Es ist nicht Autismus, obwohl es manchmal autistische Schübe gibt, aber es ist nicht Autismus. Es ist viel individueller, also anders einfach. Und es wurde erst nach ihm benannt Ende der 80er Jahre, weil dann wieder 2 andere Professoren, ein deutscher Professor und ein norwegischer, haben sich wieder mit dem Rett-Syndrom auseinandergesetzt, also ohne den Namen zu kennen. Und dann hat einer gesagt, es hat doch 66 jemand drüber geschrieben. Und es war eben Dr. Rett und deswegen heißt es Rett-Syndrom.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Molten, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, dass bei Ihrer 59-jährigen Schwester Sie selbst erst per Zufall vor 7 Jahren festgestellt haben, was die Behinderung ist, die sie hat, nämlich das sogenannte Rett-Syndrom. Was hat sich für Sie denn verändert dadurch, dass Sie es wissen?
Ja, viel. Also ich hatte lange das Gefühl, dass ich dafür verantwortlich bin, weil ich hatte zuerst ein hohes Fieber und dann hat meine Schwester kurz danach das hohe Fieber gekriegt und danach wurde sie halt krank. Und ich dachte, das lag an mir. Dann war es auch sehr wichtig, also das mal aufzulösen, dass ich nicht schuld habe. Dann war es für mich auch ganz, ganz wichtig, dass meine Eltern, nur hat mein Vater es leider nicht mehr mitbekommen, dass meine Mutter weiß, dass sie auch keine Schuld hat an dem Zustand meiner Schwester. Da kann man nichts machen. Also das ist einfach irgendetwas von der Natur, also eine spontane Genmutation und dafür können sie nichts. Und dass diese vielleicht nach all diesen Jahren auch eine Form der Entspannung oder Erleichterung oder Aufatmen vielleicht möglich ist, dass durch diese vielen, vielen Jahre, Dekaden sich angespannt hat, dass das vielleicht losgelassen werden kann. Was ich auch ganz wichtig finde, ist herauszufinden, dass es nicht vererbbar ist. Das finde ich ist für Familien, wo eine Rett-Tochter ist, dass die Geschwister das auch wissen, dass sie völlig frei sind, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Wenn sie selber Kinder haben wollen.
Und hat das für Sie zum Beispiel eine Rolle gespielt, als Sie drüber nachgedacht haben, soll ich Kinder kriegen oder nicht?
Also ich glaube, dass jede Frau, wenn sie schwanger ist oder überlegt, Kinder zu kriegen, denkt, hoffentlich wird mein Kind gesund, hoffentlich ist nichts und so. Ich glaube, das sind ganz natürliche Gedankenbewegungen. Bei mir war es auch, aber ich muss sagen, ich war jetzt nie so... Ein Kind für mich war nie so wichtig. Also ich glaube, ich habe durch meine Schwester, natürlich habe ich meine Schwester, ist meine Schwester, ist ja nicht mein Kind, nein, aber ich habe sehr, sehr viel an mütterlichen Instinkten und mütterlichen Handlungen und Verantwortung und so weiter durch meine Schwester erfahren und lernen müssen.
Und zwar auch sehr, sehr früh. Ich habe ihr Buch gelesen, Brief an meine Schwester heißt das, ein sehr berührendes Buch, wo sie über ihr Aufwachsen zusammen mit ihrer durch Rett behinderten Schwester schreiben. Und sie haben wirklich für die schon Pflegedienste, also in jungem Alter muss man wirklich sagen, Pflegedienste an der Schwester verrichtet. Sie beschreiben Situationen, zum Beispiel in Wien, als sie dann Teenie waren, als es ihrer Schwester wirklich nicht gut ging. Und dann hat sie, war mit ihnen im Zimmer, hat nächtelang durchgeschrien, mhm, geweint, mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Sie haben sie die ganze Nacht durch versucht zu beruhigen, haben für sie gesungen, weil Musik immer beruhigend wirkte, mussten aber am nächsten Morgen auch zur Schule. Haben sie nie gedacht, ich pack das nicht mehr, ich kann nicht mehr?
Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also es war für mich so selbstverständlich, für Marion da zu sein. Es ist immer noch, und deswegen ist es für mich sehr schwer, dass wir so weit auseinander sind. Das ist, sie braucht Hilfe. Und das war für mich, jemand, der Hilfe braucht, da helfe ich. Und sie ist einfach, ja, sie ist einfach so ein toller Mensch, dass ich selbstverständlich helfe und bei ihr sein will und will, dass es ihr gut geht.
Sie haben ja gerade erwähnt, dass wir so weit auseinander sind. Wir hatten off-air, während die Musik lief, ein bisschen drüber gesprochen, dass die Schwester in Amerika ist, im Heim. Wie oft können Sie sie denn tatsächlich sehen?
Also meine Mutter, die 85 ist, holt sie jedes Wochenende ab, was eine enorme Leistung ist, weil man muss wirklich, also denken Sie einfach an ein Kleinkind. Ja? Und das ist viel für eine 85-jährige Frau mit einer Frau, die 1,55 Meter ist oder sowas, ja, und auch, also das ist sehr viel Arbeit und ich habe den allerhöchsten Respekt vor meiner Mutter und auch vor meinem Vater damals, dass sie meine Schwester auch nie weggegeben haben, sondern sie war immer zu Hause und wir haben immer versucht, also das Leben war um und mit Marion. Und wenn ich dann in den USA bin, ich fliege einmal mit meinem Mann im Jahr rüber und dann sind wir meistens 3-4 Wochen da und da ist die Marion jeden Tag zu Hause. Wir holen sie, sie bleibt zu Hause, sie schläft bei uns, sie ist da, sie ist einfach da. Und ich muss auch sagen, da merkt man auch die Energie, weil sie blüht einfach auf, weil ich Sachen mit ihr mache, die meine Mutter nicht mehr machen kann. Und da ist sie, sie ist so alert und sie will und sie ist so begierig, dass es mir jedes Mal das Herz bricht, wenn ich sie zurückbringen muss, weil die Leute da in der Einrichtung, im Heim, die sehr nett sind, die sind wirklich sehr nett, aber sie tun nichts.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Molten, Ihr Vater war Amerikaner, die Mutter Österreicherin, der Vater im diplomatischen Dienst. Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Haben Sie eigentlich mal überlegt, in Hollywood statt in Deutschland Karriere zu machen?
Ja, ich war mal kurz da. Ich war für 3 Monate da und habe das kennengelernt, weil natürlich mit der Sprache, das ist ja auch meine Sprache und das wäre interessant und dann bekam ich ein Angebot aus Deutschland und habe gesagt, tschüss. Warum soll ich rumwarten, dass vielleicht irgendjemand mich in den USA gut findet, dann in Hollywood oder in California. Und wenn ich hier wunderbare Arbeit habe, das ist mir sehr, sehr viel wichtiger. Und außerdem ist mir die Bühne wichtig. Und eigentlich kann man als Deutsche oder Europäer fast eigentlich das nur erreichen in den USA, wie zum Beispiel Klaus-Maria Brandauer oder Christoph Waltz, indem man einen internationalen Film macht, der drüben gesehen wird. Sonst ist man ein Fisch in einem riesengroßen Teich.
Der Beruf Ihres Vaters brachte es ja mit sich, dass Sie viel umziehen mussten als Kind. Also Sie haben in Österreich gelebt, Sie haben in Deutschland gelebt, Sie haben in Amerika gelebt. Fanden Sie das spannend oder hat Sie das belastet, dieses ständige Umherziehen?
Ich sage immer, ich bin eigentlich ein Schwammerl. Also das ist, ich habe ganz kurze Wurzeln und dann kann man mich dahin pflanzen, dahin pflanzen, dahin pflanzen. Und es passt wunderbar mit dem Beruf, weil ich bin da auch immer wieder auf Achse und so. Und es ist, ich kann mich nicht wirklich erinnern. Wir hatten das große Glück auch, zum Beispiel, als wir nach Wien gegangen sind, da war ja die Familie meiner Mutter. Also bin ich nicht jetzt in ein ganz fremdes Land gegangen, sondern ich bin eigentlich zur Familie gekommen. Und als wir in Washington waren, da war die Familie meines Vaters, die waren halt in Boston, das ist ein bisschen weiter weg. Aber da war immer Familie. Und das war schön. Und ich habe es sehr genossen, muss ich sagen.
Jetzt drehte sich ja notgedrungen sehr vieles um Ihre Schwester Marion mit der schweren Behinderung. Haben Sie nie das Gefühl gehabt, ich spiele hier die zweite Geige in der Familie?
Ja, schon. Also Ich habe es nicht als was Negatives so unbedingt. Ich bin halt immer ausgewischt. Ja, so das dann und das war schon, dass Marion im Vordergrund ist, aber sie hat's halt gebraucht. Ja, das, also ich habe mich nicht in Konkurrenz gefühlt mit ihr, oder dass man mich nicht wahrnimmt. Ich habe das in meiner Teenagerzeit gesagt, natürlich niemand versteht mich. Das ist, glaube ich, das Prärogativ eines Teenagers. Ihr wisst alle nicht, was wirklich mich bewegt und so, aber das ist normal. Ich habe sogar die Marion, das habe ich so selbstverständlich ist das Leben mit ihr gewesen. Mein Leben mit ihr, ich habe letztens, als ich in USA war, habe ich Filme gesehen und habe gesehen, dass meine Schwester auf meiner Abi-Feier war. Ich habe sie an der Hand und ziehe sie gerade die Treppe mit rauf. Hm. Also ich habe das völlig vergessen, weil das völlig normal war für mich, dass sie immer mit mir dabei ist.
Ich hätte jetzt tiefenpsychologisch hätte ich jetzt vermutet, weil sie schon mit 14 gesagt haben, ich will Schauspielerin werden, dass sie auch mal im Scheinwerferlicht stehen wollten vielleicht.
Das kann gut damit zusammenhängen. Das kann, also das würde ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, mein Wunsch ist eben, Menschen ein Leben zu geben, die nicht so in unserem, also wie ich vorhin versuchte zu erklären, dass eben das Verständnis für die, was ein Mensch bewegt, nach außen zu kehren. Und das ist, was mich interessiert an den Rollen und an dem Spiel.
Sie haben ja interessanterweise mal ein geistig behindertes Mädchen auch gespielt im Theater, im Stück Weißmann und Rotgesicht. Eine Rolle, die Sie so herausragend gespielt haben, dass Sie danach auch dafür ausgezeichnet wurden. Ihre Eltern haben dieses Stück gesehen und Ihr Vater ist damit überhaupt nicht klargekommen. Also es kam zum richtig handfesten Eklat zwischen Ihnen und dem Vater. Können Sie sich das erklären?
Ja, im Nachhinein natürlich. Also es hat auch Jahre gedauert, weil das war ziemlich heftig, die Auseinandersetzung. Also mein Vater hat sich abgewandt, wollte das nicht sehen. Und klar, er wollte das nicht sehen. Er hat ja eine behinderte Tochter zu Hause. Er will nicht die zweite auf der Bühne so sehen. Und das hat, und für mich war das so wichtig, diese Rolle. Ich hab das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht durch mein Spiel Marion nochmal meinen Eltern nochmal näher bringen kann oder ich kann es gar nicht genau wirklich erklären, was das war, aber es war für mich, es waren Marion und ich zusammen für meine Eltern. Und das hat mein Vater nicht verkraftet und das habe ich Jahre später kapiert, ne? Es tut mir auch leid, weil wir nie drüber gesprochen haben, um das aus dem Weg zu räumen, aber da war ich zu sehr besessen mit dem, was ich wollte, als wirklich offen genug zu sein, um zu sehen, wie sehr ihn das geschmerzt hatte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten Sie ja gerade schon erwähnt, schon mit 14 wussten Sie, ich will Schauspielerin werden. Mit 17 haben Sie Ihr Leinwanddebüt gefeiert in einer kleinen Rolle als Zofe in eine kleine Nachtmusik an der Seite von Liz Taylor. Wie sind Sie denn da rangekommen an die Rolle?
Durch die Schule. Weil ich schon so früh wusste, dass ich Schauspielerin werden wollte, habe ich natürlich immer in den Stücken mitgespielt, in der Schule waren. Und dann kam, und das wussten, wir waren eine kleine Schule, es war eine internationale Schule in Wien und da sind die Klassen nicht so groß und da kennt man sich und da war Hermine Gingold, die sicherlich niemand kennt, damals war sie auch, ich habe keine Ahnung, wie alt sie war, aber eine ältere Dame und sie kam um eine kleine Nachtmusik mit Elizabeth Taylor und Diana Rigg, die sie aus Schirmscham Melone kennen vielleicht noch, zu spielen und brauchte jemand oder wollte jemand, die, was weiß ich, irgendwie ihr zur Seite steht und für sie Besorgungen macht und auf ihren kleinen Hund aufpasst und mit ihr Text macht und so. Und da, sie kannte Leute, die ich wiederum kannte, hat das gesagt. Und ich habe gesagt, ja, wir kennen jemand und Englisch-Deutsch ist ja dann auch gut. Und so bin ich dazugekommen. Und ich war halt jeden Tag mit Hermione am Drehort und das war eine Produktion, die über 3 Monate ging. Und dann haben sie mir mal eine Statistenrolle gegeben. Dann haben sie, da durfte ich auch jemanden dubeln mal. Und dann haben sie gesagt, ja, die Hermione braucht doch in dieser einen Szene eine Zofe. Machen wir, kann ja die Leslie machen, die kennt sich ja da aus. Und so habe ich eine kleine Rolle gekriegt. Und ich glaube, sie zielen darauf hin, warum ich Elizabeth Taylor fast umgebracht habe. War es so, dass es in einer Szene war, dass sie Elizabeth Taylor von der Stadt mit der Kutsche, also mit Pferden, Pferdekutsche an, kommt und ich soll zu ihr hinlaufen und ihr aus der Kutsche helfen. Und wir haben das probiert, wir haben es gemacht, wunderbar, alles wunderbar. Und dann wurde gedreht, Klappe wurde geschlagen, die Kutsche kam an, ich lief zu Elizabeth Taylor, half ihr aus der Kutsche und sollte ihr ihre Boa runternehmen. Und ich ziehe an der Boa und plötzlich schreit sie auf, said, you're strangling me! Und die Boa hatte sich verheddert und ich hatte halt so gezogen, die macht bäh! So.
Ja, und so kann ein Stück einen anderen Verlauf nehmen als geplant. Ne?
Ja, ja. Es war furchtbar, der Regisseur hat cut geschrieben und ich wäre am liebsten kleiner als ein Staubkörnchen gewesen. Es war so schlimm, aber wir haben es dann nochmal gemacht und hat es gepasst.
Es war auf jeden Fall ein Auftakt in die Filmkarriere, der im Gedächtnis blieb, kann man sagen. Sie haben im Theater erst Karriere gemacht, gehörten zum Ensemble der Wiener Burgfestspiele.
Burgtheater.
Haben mit Klaus-Maria Brandauer zusammengespielt, ja. Als Ophelia. Er hat den Hamlet gegeben, hat sie hochgelobt. Der Durchbruch im Fernsehen war 1993 in Der große Bellheim, ja. Wo sie die Börsenbrokerin Gudrun Lange gespielt haben. Und dieses Jahr 1993, das war sowieso sowas wie ihr Schicksalsjahr, da kam der Fernsehdurchbruch und sie haben auch noch ihren späteren Ehemann Felix von Manteuffel bei Dreharbeiten kennengelernt. Mhm. Das war quasi Liebe auf den zweiten Blick. Den ersten gab's schon mal. Mhm. Was ist beim ersten Blick schiefgelaufen?
Wir haben, die Dreharbeiten waren 85 und das war
der erste Blick.
Blick und wir konnten gar nichts miteinander anfangen. Also ich war irgendwie in meiner Rock'n'Roll-Zeit und er war irgendwie Hölderlin. Ne? Und also wir waren uns einfach, wir hatten eine kurze Szene zusammen und das war's. Und dann haben wir uns 8 Jahre später in München getroffen und er hat sogar Bellheim gesehen und hat sehr toll mit mir gesprochen darüber. Ich war ganz sehr angetan, sehr überrascht. Und dann waren wir zusammen mit George Tabori und haben Mittag gegessen und dann hat der Felix gesagt, ja, er hat ein Angebot nach Zürich zu gehen von Fedot, Dame von Maxim. Und ich habe gesagt, was, du auch? Ja, ich auch. Ich bin ja dann, ach, mach das doch, ja. Das wäre doch toll. Und dann sind wir beide hingegangen und ich fand, ach super, weil ich kannte niemand. Das ist ja oft so, ne? Man kommt hin und man kennt nie. Mittlerweile ist es weniger, weil ich erfreulicherweise lange im Beruf bin. Aber da kannte ich noch niemand von den Kollegen und dachte, ach, einen kenne ich. Und dann war der erste Probentag, also Leseprobe, und der Felix kam rein und ich saß da und war, hallo Felix.
Hat nichts gesagt.
Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar hier. Dann haben wir eine Woche probiert. Und dann an einem Abend hat ein Kollege gesagt, ja, wollen wir nicht für einen trinken gehen? Und ich habe gesagt, ja, weil ich sitze ja immer gern mit den Kollegen zusammen, aber ich habe mich nie getraut hinzugehen, wollen wir einen trinken gehen? Also hat der Kollege das gesagt und der Felix kam mit. Und dann haben wir uns sehr schön unterhalten und zu dritt. Und dann kam die Freundin von dem Kollegen, dann waren es nur Felix und ich. Und dann wollten wir gehen und er hat gesagt, nein, nix da, es wird noch einer getrunken. Und dann war es so, dass er dann zahlen wollte und er hatte sein Portemonnaie in der Hand. Und in der Schweiz, wie wir wissen, gehen die Uhren anders. Also es hat ein bisschen länger gedauert, bis der Kellner kam. Und in dieser Zeit hat Felix mich so toll angeschaut, dass ich ihn geküsst habe.
Und es hat bis heute gehalten. SWR1, Leute live mit Leslie Molln.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's auch Fragen unserer Zuschauer an unseren Gast. Ich habe jetzt einige vor mir liegen und lese die ganz einfach mal vor. Sabine Nämlich aus Boppard fragt, wie kommt man klar und setzt sich durch mit den permanent auf jugendlich getrimmten Kollegen und Forderungen in der Filmbranche?
Ja, das ist eine Frage, die im Raum steht. Ich kann nur sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich kümmere mich nicht so sehr drum. Ich versuche egal wie alt sie sind, die Kollegen, einfach sind meine Kollegen, ob sie jetzt jünger oder älter sind, ist wurscht. Wir sind miteinander in dieser Geschichte, die wir erzählen. Der Druck kommt von außen und ich beuge dem nicht. Also ich straff mich jetzt nicht, wie Sie sehen, ich mache das nicht. Also ich versuche durch meine Arbeit zu stehen und hoffe, dass man mich weiterhin besetzen wird. Und ich denke, mit der Ollen lassen wir es jetzt.
Scheint ja ganz gut zu klappen, ne?
Ja, man weiß es nie. Ich bin Freiberufler. Ja.
Katja Binder aus Bodenbach bei Kaiserslautern fragt, am Freitag war Zeugnisausgabe und nun sind Sommerferien. Waren Sie gut in der Schule?
Nein.
Sie möchte das konkreter haben. Sie möchte wissen, was war Ihr Lieblingsfach und was ging gar nicht.
Naja, alles, was mit Literatur hatte, habe ich geliebt. Alles, was mit Theater oder Ausdruck zu tun hatte, habe ich geliebt. Was gar nicht ging, war Mathe. Also das war... Oh. Furchtbar.
Ich sehe viele verständnisvolle Blicke hier im Publikum.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin immer so ausgeschlüpft. Also das habe ich in der Schule auch irgendwie gemacht. Ich bin gern zur Schule gegangen, weil ich tolle Klassenkameraden hatte. Ja, also wir waren eine tolle Schule. Und wir hatten einen wirklich sehr interessanten und fordernden Direktor der Schule, der sehr ungewöhnlich war. Und wir haben viele Sachen gemacht, die man, glaube ich, damals nicht unbedingt gemacht hat, denn war nicht so normal in der Schule. Und da bin ich bin halt wahnsinnig gern hingegangen. Aber eine gute Schülerin war ich nicht. Nee.
Marianne Dietz aus Mainz möchte wissen, wie erleben Sie in der Öffentlichkeit die Behinderung Ihrer Schwester? Also wie reagiert die Öffentlichkeit darauf, wenn Sie mit der Schwester unterwegs sind?
Da kann ich nur von Kalifornien sprechen und das ist sagenhaft. Es ist so herzlich, das ist so offen, so hilfsbereit. Also manchmal, wo sie fragten, was mache ich mit meiner Schwester, um sie irgendwie zu fordern. Ich gehe mit ihr auch an den Strand und gehe mit ihr so ein bisschen so Hügel auf. Das ist gut für die Beine. Da kam letztes Jahr, als wir da waren, kam immer, soll ich sie tragen? Ich helfe euch. Nein, ist schon gut. So, nein, ich trage sie runter. Es ist okay. Es ist wirklich gut. Vielen Dank. Ja, also die Hilfsbereitschaft und Offenheit und Akzeptanz ist enorm. Es ist so selbstverständlich. Das wünschte ich mir hier auch.
Das ist vielleicht dann auch der Grund, warum man nicht so viel in die Förderung von behinderten Menschen investiert in Amerika. Weil man das einfach für selbstverständlich nimmt und vielleicht gar nicht denkt, dass man die noch groß fördern muss.
Das ist ein bisschen naiv, gell?
Natürlich, aber es kann ja vielleicht einer der Gründer sein, ne?
Aber das lasse ich nicht gelten.
Judith Trautmann aus Lohnsfeld fragt, sind Sie zufrieden, wie Ihr Leben bisher verlaufen ist und welche Träume möchten Sie sich unbedingt noch erfüllen?
Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Mir ist es wirklich sehr gut gegangen und auch speziell in Deutschland. Ich habe eine wunderbare Arbeit. Ich habe einen wundervollen Mann. Und das sind Sachen, die mich sehr bereichern. Also das und über meine Träume würde ich nicht sprechen wollen, weil man soll ja nicht von Träumen erzählen. Aber mein größter Wunsch wäre natürlich, dass ich es irgendwie schaffe, meine Schwester nach Deutschland zu holen.
Dazu nur noch eine Frage von Daniela Rückerts aus Mainz. Was können wir von behinderten Menschen wie Marion lernen?
Das ist eine schöne Frage. Ja, dass sie Menschen sind, dass sie nicht kleine Kinder sind. Also ne, das wird sehr oft, behinderte Menschen werden sofort geduzt, auch wenn sie älter sind. Das ist ja, wie geht's denn dir und so. Also der Respekt vor den Menschen und die Bereitschaft, sich mit ihrem Anderssein auseinanderzusetzen. Weil das heißt nicht, dass sie schlimmer dran sind als wir. Also manchmal denke ich sogar, dass meine Schwester besser dran ist als viele von uns, weil sie in einer anderen Welt lebt und dass man versucht, sich in ein Bild von dieser Welt zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich mit Menschen, die anders sind, auseinandersetzt, wächst die Empathie. Und das ist dann selbstverständlich, geht das auch auf andere dann über.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Mollen, Sie gehören zu den bekanntesten und vielbeschäftigsten Schauspielerinnen in Deutschland und haben ja wirklich einen tollen Beruf, der Ihnen viele Freiheiten bietet. Sie selbst haben aber gesagt, diese Freiheit hat auch eine Kehrseite, die Unsicherheit nämlich. Und die kann einem auch wieder bis zum gewissen Grad unfrei machen. Wie meinen Sie das?
Naja, ich bin Freiberufler. Das heißt, ich habe kein regelmäßiges Einkommen. Ich drehe jetzt bis zum 11. Juli. Und dann sind alle Toren offen. Also da weiß ich noch nicht, was kommt. Also ich habe noch keine Pläne. Ich mache ein Hörbuch und ich mache ein Hörspiel, aber jetzt was Größeres weiß ich noch nicht. Und das ist immer, man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, wann wieder was kommt, wie lang die Trockenphase oder Dürre sein wird. Man muss sich halt auch gut auf diese Zeiten vorbereiten, dass man dann nicht plötzlich vorm Abgrund steht und sagt, wo gehe ich jetzt, wo ist denn das Geld, damit ich was zu essen kaufen kann oder meine Miete zahlen kann. Und das ist, ich vertraue. Also ich habe ich habe interessanterweise durch diesen Unfall habe ich gelernt, mehr zu vertrauen. Mhm. Das ist sehr wichtig auch. Also generell, aber es ist mehr gewachsen in mir.
Ich dachte immer, dass wenn Sie für ein Filmprojekt angefragt werden, dass es da mindestens einen Vorlauf von einem halben, dreiviertel Jahr gibt.
Na, das ist vielleicht in Kalifornien, in Hollywood so, aber hier nicht. Also sehr, sehr selten hier. Manchmal ist es hier, also wenn es zum Beispiel ein sehr komplexes Buch ist oder sowas, also wo viel Vorbereitungszeit nötig ist. Ist unterschiedlich. Manchmal hat man das, manchmal weiß man, also ich wusste ja hier, dass ich drehe, wusste ich ja letztes Jahr, dass ich Weingut Wader wieder drehe. Aber es ist offen und das mag ich aber auch. Also ich mag auch dieses Unsichere.
Einfach mal gucken.
Aber wenn es zu lang dauert, mag ich es nicht.
Was kommt? Ist es denn diese, ja, ein bisschen Unsicherheit, die ja nicht nur Sie haben, sondern eben eigentlich alle Kollegen von ihr auch der Grund, weshalb Sie inzwischen den Vorsitz des Bundesverbandes Schauspiel übernommen haben, um sich für bessere Arbeitsbedingungen von Schauspielern einzusetzen?
Also die Unsicherheit hat nichts damit zu tun, sondern die Bedingungen. Also liegt sehr, sehr vieles im Argen. Das ist sehr kompliziert, das ist eine wahnsinnig aufregende Aufgabe. Da lerne ich auch sehr, sehr viel. Also ich bin jetzt gerade am Anfang dabei und muss mich da sehr einarbeiten. Es gibt viele, viele Sachen, man denkt ja immer, Schauspieler verdienen so wahnsinnig viel Geld. Es gibt dann leider immer wieder mal in der Presse, wo so eine Tagesgage, die hoch ist, so hingeschrieben wird, als ob man das jeden Tag verdient, ja. Es gibt Kollegen, die arbeiten 3 Tage im Jahr. Das ist, also davon können sie nicht leben. Das geht einfach nicht. Ja, es wird sehr viel gedreht. Es gibt viele Bühnen. Es gibt viele Möglichkeiten zu arbeiten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Schauspieler und die Arbeitsbedingungen sind in vielen Fällen sehr, sehr schlecht.
Und an den Theatern auch. Die verdienen nicht richtig schlecht. Die Theater.
Das ist ganz unterschiedlich und in manchen ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Also wo Leute mit 50 Euro am Abend nach Hause gehen. Mhm. Ja, und sie machen es aus der Passion. Weil sie lieben, was sie machen und sie wollen es machen. Und es gibt wenn man freiberuflich ist, gibt es keine Altersversicherung. Also es ist wahnsinnig kompliziert, die Rente und all diese Geschichten. Und wir müssen unsere Kollegen schützen, dass die nicht so viel, das nicht das Glück haben, so viel zu arbeiten wie andere, dass sie mitgenommen werden, dass sie eben ihre Passion auch ausleben können. Weil die Kunst und Kultur ist für alle so wichtig. Das ist für alle Menschen wichtig, weil da leert sich der Kopf für sie, auch wenn sie im Theater sind. Sie nehmen was anderes mit nach Hause oder sie gucken im Fernsehen auch und plötzlich ist etwas, da fällt ein Satz und dann denken, ach, das ist ja interessant, habe ich nicht so drüber nachgedacht oder ach, das ist ja wie die Bärbel, ist ja lustig, ne? Oder man erkennt Sachen an sich selbst, man merkt auch, dass man nicht allein ist. Und deswegen ist die Kultur so wichtig für unsere Gesellschaft, weil es immer ein Austausch ist mit dem Betrachter und dem Gebenden.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Frau Molten, ganz viel Glück für Ihre zukünftigen Projekte und natürlich auch für Ihr Engagement für den Bundesverband.
Danke.
Und natürlich auch noch ganz viel Spaß für die aktuellen Dreharbeiten von Weingut Wader. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hinter mich. Ich weiß, dass Sie ganz gerne kochen. Ich habe gehört, dass Sie bei den Dreharbeiten für Weingut Wader unter anderem gelernt haben, keinen vergorenen Wein fürs Kochen zu verwenden. Warum eigentlich nicht?
Ja, das haben plötzlich die Winzer gesagt, nein, das würden wir nie machen. Und ich denke, warum nicht? Wir haben die Szene aber drin gelassen.
Ich habe für Sie jetzt auf jeden Fall ein tolles Kochbuch gefunden. Zu dem Thema mit wahrhaft berauschenden Rezepten. Wein muss rein.
Ja,
ich gebe Ihnen das rüber.
Das ist ja
geschrieben
toll.
Von zwei ehemaligen Leutegästen, der Spitzenköchin Lea Linster nämlich und dem Künstler Peter Geimann, der das illustriert hat. Und dazu gibt's jetzt noch zwei wunderbare Flaschen Wein von dem Weingut hier, die dann doch ein wenig zu schade sind, um im Kochtopf zu landen, wenn ich das mal sagen darf.
Danke. Ja? Jetzt habe ich gerade aufgemacht. Zander im Sektteig gebacken mit Kräutermayonnaise.
Also, wir kommen dann alle zu Ihnen zum Essen.
Ist das toll. Dankeschön.
Viel Freude damit, viel Spaß beim Kochen.
Danke,
und
toll.
Vielen Dank, dass Sie hier waren und Ihnen allen noch
ja,
einen
ich
schönen
danke
Sonntag.
Sehr. Ich danke. Schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.